gibt auch Untersuchungen, die zeigen, dass Führungskräfte einen größeren Einfluss auf unsere mentale Gesundheit haben als unsere Partnerin, unser Partner oder unsere Therapeutin, unser Therapeut. Also wirklich immens groß. Ja.
Dr. Eva Elisa Schneider ist Psychotherapeutin, Autorin, Dozentin und eine der führenden Stimmen, unter anderem als LinkedIn Top Voice im Bereich mentale Gesundheit am Arbeitsplatz. Aus ihrer eigenen Führungserfahrung kennt sie die Herausforderungen im Alltag von Verantwortung, strategischen Entscheidungen, aber gleichzeitig natürlich auch Selbstfürsorge. Ihr Buch Mental Health Matters ist frisch erschienen und ich freue mich so, so sehr, dass wir heute über das wichtige, wirklich wichtige Thema mentale Gesundheit und vor allen Dingen in der Kombination mit Female Leadership sprechen können. Herzlich willkommen, liebe Eva.
Danke, Christine, dass ich da sein darf. Ich freue mich wahnsinnig auf unser Gespräch.
Wow, so schön, dass du da bist. Ich stalke dich ja schon länger in Social Media und bin immer wieder so inspiriert, vor allen Dingen eben auch bei LinkedIn von deinen Impulsen und freue mich so sehr, dass wir unter anderem auch gemeinsam natürlich ein Stück weit heute auch den Meilenstein deines Buches reflektieren können, was natürlich gerade auch das Kernthema von dir hat, mentale Gesundheit am Arbeitsplatz. Und ich bin ehrlich zu dir, als ich so ein bisschen die Fragen gesammelt habe, habe ich gedacht so, wie war das eigentlich früher, als ich junge Führungskraft war? Da habe ich mir ehrlicherweise nie Gedanken darüber gemacht, wie das so mit mentaler Gesundheit am Arbeitsplatz ist. Ja, da war eher so, okay, wie kriege ich es hin, dass die hier gut die Ergebnisse liefern? Wie kann ich noch mehr Druck ausüben? Das war so noch eine andere Welt. Und heute für mich jetzt inzwischen selbstverständlich, dass das Thema zu jeder Führungspersönlichkeit, zu jeder Führungskraft dazugehören sollte. Und vielleicht mal so als Einstieg, wir sind ja beim Thema auch ne, Female Leadership meets mentale Gesundheit, möchte ich gerne mal am Anfang vielleicht für dich oder von dir wissen, was bedeutet für dich in der heutigen Zeit Female Leadership?
Ja, das ist eine unglaublich gute Frage und da muss ich auch erstmal ein bisschen überlegen, ne? Weil irgendwie, ich finde, von Leadership hat man so ganz viele Vorstellungen. Ja, also wenn wir jetzt mal so ganz stereotyp gehen, so eine starke, dominante, durchsetzungsfähige Führungskraft und Female Leadership bricht für mich diese klassischen Vorstellungen, mit diesen klassischen Vorstellungen, Stereotypenvorstellungen von Führung. Ne, das muss gar nicht unbedingt heißen, dass das eine Frau ist, die in Führung ist oder dass das speziell sogenannte weibliche Eigenschaften sind, die eingebracht werden, aber eher, dass Führung einfach diverser geht und bunter geht und vielseitiger geht als dieses klassische Bild von stark, durchsetzungsfähig und irgendwie super dominant, ne, sondern dass einfach auch andere Qualitäten in Führung ganz stark glänzen können. Und das ist für mich, glaube ich, Female Leadership, dass wir diese Qualitäten, auch die Vielfalt der Qualitäten mehr hervorheben und das auch als etwas sehen, was Führung ausmachen kann.
Das ist auch ein toller Übergang, so gleich mal mit dem Thema mentale Gesundheit da anzuknüpfen, weil das auch etwas ist, was ich, glaube ich, einfach mehr über die Jahre ja, ich will gar nicht sagen manifestiert hat, aber einfach mehr herausgestellt hat, was für eine Kausalität vor allen Dingen eben auch dazwischen besteht, zwischen Führungskraft und auch Team. Vielleicht kannst du mal so ein Stück weit sagen, was bedeutet für dich mentale Gesundheit am Arbeitsplatz? Gibt es da eine allgemeine Definition, die du gern teilst?
Also es gibt eine allgemeine Definition von der WHO rund um mentale Gesundheit. Ne? Das ist irgendwie so, dass man sich eingebunden fühlt, dass man das Gefühl hat, dass man genügend Ressourcen hat, um den Alltag und die Stressoren des Alltags so bewältigen zu können. Aber viel wichtiger finde ich eigentlich deine Frage, ne? Was bedeutet das für dich? Es ist spannend, dass du das gerade gesagt hast, weil nämlich ich genau damit auch mein Buch eröffne, dass ich nämlich auch mal in einem Podcast, für meinen Podcast, ein Vorgespräch hatte, wo es wirklich darum ging, ja, was ist das denn eigentlich? Ne? Und am Ende natürlich gibt es diese Definition von der WHO und dann wissen wir alle, was gemeint ist, okay. Aber viel wichtiger finde ich eigentlich die Frage, was bedeutet das für dich persönlich? Wo fühlst du dich denn in deiner Kraft, in deiner Energie? Wo hast du das Gefühl, dass du den Stress des Alltags gut bewältigen kannst? Weil müssen wir uns nichts vormachen, Stress wird immer wieder vorkommen. Ne? Also unser Ziel sollte nicht sein, dass wir einen komplett stresslosen Alltag führen, weil das einfach in unserer heutigen Welt, glaube ich, nicht möglich ist. Also mal ganz realistisch gesehen. Natürlich sollte es kein übertriebenes Ausmaß annehmen und es sollte auch nicht langfristig übertrieben groß sein. Aber wir sollten einfach wissen, hey, was sind die Dinge, die tun mir persönlich gut? Was brauche ich, um meine beste Arbeit leisten zu können, um mein bestes Selbst sein zu können? Ne? Und da setzt natürlich mentale Gesundheit an, dass wir sehen, okay, was ist stimmig für mich? Was sind die Dinge, Dinge, die mich aufladen? Was sind Sachen, von denen ich mich vielleicht eher fernhalten sollte? Und was sind vielleicht auch so Risikofaktoren, wo ich weiß von mir, wenn ich das wieder mache, ist es sehr wahrscheinlich, dass mich das sehr auslaugen wird oder dass ich vielleicht sogar eine psychische Erkrankung da reinkippe. Ne? Das kann ja auch manchmal sein, gerade wenn wir über Burnout, Depressionen, Ängste etc. sprechen. Das ist ja etwas, das passiert nicht nur von jetzt auf gleich, sondern oft gibt es ja irgendwie Auslöser, dann gibt es irgendwie viel los im Leben und dann kommt das eine mit dem anderen zusammen, ne? Und dann merken wir einfach, hier geht jetzt gerade gar nichts mehr. Mhm. Und darüber sollten wir uns im Klaren sein, wenn wir über mentale Gesundheit sprechen. Also natürlich auch viel mit Selbstreflexion zu tun, aber nicht nur. Deswegen finde ich es viel wichtiger, dass wir uns eher die Frage stellen, was bedeutet das für mich persönlich? Mhm. Weil erst dann haben wir ja wirklich eine Ausgangslage, mit der wir selber im Alltag arbeiten können.
Super spannend, weil vielleicht so ein kleiner Insight bei uns. Wir machen immer im Rahmen des Female Leadership Programms, gibt so eine Art, schreibt jede Führungskraft oder jede Teilnehmerin eine eigene Bedienungsanleitung zu sich selbst. So wie
was, Manual was, of me. Ne?
Genau. Was ist auch da, wie kann ich gut arbeiten? Und das ist manchmal gar nicht so der Fokus auf mentale Gesundheit jetzt spezifisch, aber trotzdem ist es ja natürlich, hängt es total zusammen, einfach diese Selbstkenntnis über sich zu haben und danach wirklich stärker seinen Alltag auszurichten. Deswegen finde ich super spannend, dass du das gerade auch geteilt hast. Und erlebst du, also du bist ja jetzt, ne, du arbeitest viel auch für Unternehmen, begleitest viele Menschen, hältst Vorträge, hast ein Buch geschrieben, hast einen eigenen Podcast, hast du gerade auch nochmal erwähnt. Hast du das Gefühl, wo stehen wir gerade mit dem Thema mentale Gesundheit in Unternehmen? Gibt es da so die Schere, die einen sind schon sehr fortschrittlich und die anderen haben irgendwie gefühlt noch nie was davon gehört? Wie erlebst du es?
Ja, also wenn ich so ein paar Jahre zurückspule, auch mal so aus meiner eigenen Erfahrung, wenn ich jetzt so vor 5, 6 Jahren oder so was mit dem Thema ein Unternehmen machen wollte, dann war das einfach ganz viel noch so, können wir das bitte anders nennen, nicht mentale Gesundheit, irgendwas irgendwie mit Performance oder Resilienz ist ja auch so ein Modewort, also ist auch ganz wichtig und da steckt auch viel dahinter, aber es wird oft noch so gesugarcoated, ne? Also, dass es irgendwie versucht wurde, damals anders zu machen als das, worum es eigentlich geht. Und da habe ich schon gemerkt, jetzt über Covid und dass wir einfach alle gemerkt haben, da war so ein massives Event, wo wir alle in einem Boot saßen, ne? Wo wir alle wussten, wenn du, Christine, zu Hause sitzt und sagst, ich kann gerade einfach nicht mehr, ne? Irgendwie, ich kann auf die ganzen Dinge, die mir sonst gut tun, gar nicht mehr zurückgreifen, weil alles ist zu, ich habe keine Unterstützung, was weiß ich, Menschen hatten irgendwie noch natürlich Familie zu versorgen und so weiter. Da konnten wir ganz anders so uns mit verbinden. Und ich glaube, das hat das ganze Thema viel besprechbarer und salonfähiger gemacht. Und das wurde natürlich auch in Unternehmen dann irgendwann deutlich, ne, dass sich auch Unternehmen, dass sie gemerkt haben, wir wollen da gerne mehr rein investieren. Und wir ein Stück weit gerade so einen Paradigmenwechsel erleben von dem Verständnis, wir greifen erst dann ein, wenn wir sozusagen krank sind oder wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, hinzu, wir wollen gern dafür sorgen, dass die Mitarbeitenden gesund bleiben. Ne? Also von Sick Care, ne? Also erst dann sich darum kümmern, wenn man schon krank ist, hin zu Health Care eigentlich im wirklich genaueren Sinne. Und das erlebe ich gerade sehr, dass wir da in diesem Wechsel sind, ne, von Sick Care to Health Care, durch Covid sicherlich auch unterstützt. Die Unternehmen sind da sehr unterschiedlich weit drin. Ne? Also es gibt Unternehmen, die haben auch wirklich schon lange vor Covid fantastische Angebote rund um mentale Gesundheit gehabt und das ganz fest in ihre Unternehmensstrategie eingebettet. Es gibt aber auch Unternehmen, die jetzt erst langsam anfangen. Also die Palette ist da sehr breit. Und was ich auch beobachte, ist, dass es keine Unterschiede in bestimmten Branchen gibt. Ne? Also manchmal werde ich auch gefragt, gibt es da irgendwie von Unternehmensgröße oder Unternehmensbranche Unterschiede, wer schon weiter ist und wer noch weiter zurückliegt, ist ganz unterschiedlich. Auch weil viele gerade in so einem Experimentierstadium sind. Ne? Also die gucken dann, wir haben jetzt hier eine Idee, wir wollen irgendwie einen Gesundheitstag machen, yay, finde ich schon mal super, erstmal überhaupt anfangen. Und dann merken die aber, hat es vielleicht gar nicht so angeklungen, wie wir uns das vorgestellt hatten. Wir wollen aber weiter am Thema dranbleiben. Was können wir stattdessen machen? Ne? Und wo wir dann auf mehr und mehr wegkommen von diesem, wir werfen einfach nur Initiativen rein, sondern wir überlegen mehr, wie kann Gesundheit eine Strategie werden? Da habe ich in meinem Buch auch sehr viel drüber gesprochen, ne? Dass wir es nicht nur als etwas sehen, wo wir einfach Angebote mal schnell reinwerfen und hoffen, dass das nächste Stressmanagement-Training irgendwie das Ruder rumreißt, ne? Sondern dass wir mehr überlegen, was braucht es denn tatsächlich strukturell, damit wir das Thema in unserer Kultur verankern können. Und das ist meistens nicht der eine Gesundheitstag und auch nicht das eine Stressmanagement-Training. Und da kommen wir jetzt langsam hin, das Ganze größer zu denken und langfristiger zu denken und zu gucken, was genau sind denn da die Ziele und Bausteine, die wir brauchen, um das Thema flächendeckend ins Unternehmen zu bringen? Und da sind wir gerade so in den Kinderschuhen, viel im Experimentieren. Und ich glaube, in den nächsten Jahren wird sich da mehr und mehr herauskristallisieren und es wird auch immer mehr Beispiele geben. Ich habe in meinem Buch auch einige Beispielunternehmen genannt, die damit wirklich tollen Initiativen auch vorangehen und auch zeigen, wie es gehen kann. Ne? Also da sind alle gerade so in der Erfindungsphase, würde ich es beschreiben.
Spannend. Ich sehe da total viel Parallelen mit dem Thema Frauenquote in Führungspositionen. Ja, so wenn was schief geht, okay, wir müssen was ändern. Wir müssen wohl jetzt doch mal versuchen, mehr Frauen in die Führung zu bringen. Oder wenn eben Not an Mann ist, dann passiert was. Aber jetzt, so wie du sagst, es wird ein bisschen mehr strategischer angegangen. Da sehe ich total viel Parallelen, wobei das jetzt gar nicht unbedingt zu trennen ist voneinander, sondern natürlich auch irgendwo zusammengehört. Aber das so ein bisschen so dieser dass mehr Bereitschaft ist, wirklich nochmal neu zu denken. Das erlebe ich auch sehr stark und bin auch total happy drüber. Mhm. Merkst du trotzdem, dass es gerade so in deiner Arbeit oft so Klischee-Mottos gibt, so einen Mythos gibt über mentale Gesundheit, mit dem du so ein bisschen konfrontiert bist?
Ah, total viel. Also ich glaube, so mein Lieblingsmythos ist, dass Arbeit krank macht, ne? Weil das, glaube ich, auch viele Menschen einfach sagen, um auszudrücken, dass es ihnen schlecht geht, ne? Dass die Bedingungen, in denen sie arbeiten, sie krank macht. Es ist nie die Arbeit selbst, die krank macht, sondern es sind meistens die Umgebungsbedingungen. Also mangelnde Anerkennung, keine Wertschätzung, viel zu viel Workload für viel zu wenig Personen, dass man keinen Sinn in der Arbeit sieht, dass man sich mit Kolleginnen und Kollegen irgendwie verkracht hat und sich unwohl fühlt. Also das sind Dinge natürlich, ne, die unserer mentalen Gesundheit zusetzen können. Das ist so ein ganz klassischer Mythos, dass Arbeit krank machen würde. Ne? Es sind meistens aber die Umgebungsbedingungen. Und da ist tatsächlich viel dran. Ne? Das habe ich in meiner eigenen Arbeit, als ich noch als Psychotherapeutin gearbeitet habe, in der Gesundheitsversorgung sehr oft erlebt, dass Arbeit den Menschen sehr zugesetzt hat, diese Umgebungsbedingungen, in denen sie da ausgesetzt war. Es war auch ein Grund, warum ich überhaupt in die Unternehmenswelt gegangen bin, weil ich mich gerne mehr präventiv dafür einsetzen wollte und gesehen habe, okay, ich möchte mich nicht erst dann einsetzen, wenn die Leute, wenn es ihnen schon sehr schlecht geht und sie dann zu mir kommen, sondern schon viel, viel früher. Ne? Und da das Thema mehr in das Bewusstsein holen.
Das, ja, finde super wichtig, weil ich glaube, das Thema Prävention dürfen wir gesamtgesellschaftlich noch mehr in den Fokus rücken, in anderen Bereichen natürlich auch. Und jetzt hast du, wenn du jetzt beispielsweise mit Führungskräften oder auch weiblichen Führungskräften, ja, sei mal dahingestellt, Workshops machst oder Vorträge hältst, was sind so, jetzt hast du Wertschätzung schon mal angesprochen oder auch die Rahmenbedingungen, ne? Wie fühle ich mich wohl, das Thema Wohlbefinden, was sind so typische Eckpfeiler oder Grundsäulen der mentalen Gesundheit, die ich wirklich auch in meiner Verantwortung als Führungskraft ernst nehmen muss. Ja, also nochmal die Differenzierung wirklich so, was ist Selbstverantwortung der Teammitglieder vielleicht auch und was ist wirklich meine Führungsverantwortung, gerade wenn wir über mentale Gesundheit sprechen.
Ja, also in der Führungsverantwortung steht natürlich vor allen Dingen erstmal zu wissen, also ich nenne das immer Mental Health Skills, ne? Also was sind die Kompetenzen, die ich brauche, um psychische Belastung zu erkennen, um die anzusprechen, um darüber ein Gespräch zu führen, um Ressourcen an die Hand zu geben oder eben vielleicht auch zu gucken, okay, ne, wo ist denn hier vielleicht auch eine Grenze erreicht? Wo kann ich vielleicht auch einfach nicht mehr machen? Ne? Weil ganz viel wird ja immer von Führungskräften gefordert, irgendwie, du musst noch dies und du musst noch das und das musst du auch noch. Und Führungskräfte sind dann so, oh, Augenrollen noch mehr auf meinem Teller, oh Gott. Ne? Aber bei mentaler Gesundheit ist es so, dass es nicht unbedingt darum geht, dass man selber alles übernehmen muss oder dass man selber dafür sorgen muss, dass es dieser einen Person jetzt irgendwie plötzlich wieder gut geht, sondern man muss vielmehr wissen, wo sind die Ressourcen, an die ich verweisen kann, in welchem speziellen Fall, wo die auch passend sind. Ne? Also so ganz klassisches Beispiel. Ganz viele sagen ja, nur hast du schon mal mit Meditation und Entspannungsübung und Yoga probiert. So, ja, hilft aber nicht bei allem. Ne? Du hast auch gerade mit den Augen gerollt, das ist so ein bisschen so ein Pauschal-Gießkannen-Tipp, genau. Und das reicht halt nicht. Ne? Also wir brauchen mehr Kompetenzen noch, um Belastungen frühzeitig zu erkennen. Wir brauchen das Wissen, was wir dann tun können, ne? Und wie wir auch in ein Gespräch gehen, sensibel über dieses Thema zu sprechen, ne? In den Rahmenbedingungen, die wir natürlich im Arbeitskontext haben. Und wir müssen wissen, wo wir hinverweisen können, an welche Ressourcen, damit man auch, also zum einen natürlich den Mitarbeitenden hilft, aber ja auch einen selbst entlastet, damit eben nicht alles auf unseren Schultern liegt als Führungskräfte, ne, weil das ja auch was damit zu tun hat, dass wir eben nicht alles selber übernehmen müssen, sondern eben an die entsprechenden professionellen Stellen verweisen müssen. Ja. Ich frage auch ganz oft die Führungskräfte, ne, Mensch, was kennen Sie denn im Unternehmen? was es da gibt bei Ihnen an Unterstützungsmöglichkeiten und wo findet man das denn? Und manche können dann vielleicht noch so aufzählen, ah ja, wir haben irgendwie ein EAP, so ein Employee Assistance Program zum Beispiel. Oder eine Hotline oder auf HR wird auch immer sehr gerne verwiesen, ist alles richtig. Na, aber dann sage ich mal, okay, dann setzen wir uns mal ran, zeig mir mal ganz genau, wo du das jetzt findest. Und dann sind alle so, uff, Intranet, uiuiui, ne, wo finde ich das jetzt genau? Genau, und dann ist natürlich, dann sind die Augen groß und sage ich, naja, aber das muss man halt wissen, weil im Zweifelsfall kramst du da nicht noch irgendwie 10 Minuten rum und versuchst, diesen einen Link zu finden, der irgendwo hinführt, sondern du musst es einfach parat haben. Mhm. Ne? Also Gatekeeping, ne? Sozusagen. Du musst sozusagen die Tür offen halten können oder ein Gatekeeper sein für die Ressourcen, die dann weiterführend sind, um dem Teammitglied an die Hand geben zu können. Mhm. Ne? So, und dann vielleicht auch nochmal zu der Frage, wofür sind vielleicht auch die Teammitglieder selber verantwortlich? Also natürlich haben die selber ein gewisses Maß an Verantwortung, ne, für die eigene Selbstfürsorge, die Grenzen zu wahren, aber auch die Grenzen mitzuteilen, ne, oder auch Überlastung mitzuteilen. Ich sage mal, so mentale Gesundheit ist ja auch keine Einbahnstraße. Führungskräfte, es ist nicht in deren Rolle, dass sie alles wie ein Detektiv erspüren müssen oder alles immer auf dem Radar haben müssen. Also da sind wir natürlich auch ein Stück weit selbst gefragt zu sagen, hey, ich wünsche mir vielleicht, dass du das erkennst, aber in diesem ganzen Trubel an Alltag geht das vielleicht einfach unter und dann muss ich mich auch selber melden. Mhm. Und dann muss ich auch selber sagen, hier, meine Belastungsgrenze ist einfach erreicht oder es geht mir nicht gut und wir müssen einfach gucken, ich brauche dich jetzt. Ne? Oder was gibt es denn für Möglichkeiten? Ne? Der Arbeitgeber hat ja auch eine sogenannte Fürsorgepflicht. Mhm. Was bedeutet, dass man dafür sorgen muss, dass gesunde Arbeitsbedingungen geschaffen werden. Und das bedeutet im Zweifel auch für Mitarbeitende beispielsweise, dass sie auch das Recht darauf haben, Arbeitsplatzanpassungen zu bekommen, wenn sie zum Beispiel an psychischen Belastungen leiden. Also mal ein Beispiel, jemand hat vielleicht eine Depression aktuell und die Menschen wollen ja auch oft gerne weiterarbeiten. Das ist auch ein ganz wichtiger Faktor für die, dass sie weiterarbeiten können. Nur vielleicht ist gerade dann nicht die beste Idee, sie in einem Großraumbüro sitzen zu haben, wo sie übermäßig viel Kundenkontakt haben oder wo sie irgendwie in der Hotline sitzen und einfach ständig irgendwie mit den emotionalen Belangen von Menschen zu tun haben, weil es vielleicht in dem Moment ein bisschen too much ist. So, dann kann man gucken, okay, kann man die Person vielleicht aus dem Großraumbüro rausnehmen, kann man der vorübergehend vielleicht ein bisschen andere Arbeitsaufgaben geben, ein bisschen umschichten, vielleicht ein bisschen Flexibilität reinbringen. Also es gibt ja ganz viele Optionen, aber diese Optionen sollten wir uns halt bewusst sein und dann sollte das vom Arbeitgeber natürlich unterstützt werden, aber der Arbeitnehmer muss natürlich auch seinen Teil dafür tun, das anzuzeigen und zu sagen, ich brauche hier Support und wir greifen jetzt auf genau diese Möglichkeiten zurück.
Wichtiger Punkt, weil ich, also gerade noch so aus der Historie kenne ich gerade solche Situationen, die du gerade beschrieben hast, auch, dass dann oft schnell das Ganze stigmatisiert wird. Ja, ah ja, jetzt müssen wir der extra einen anderen Platz besorgen und so. Ja, also dieses, das ist einfach nicht nur, also ich hoffe, dass sich das wirklich stark verändert, weil wie bei anderen Bereichen auch, einfach diese Akzeptanz, wir finden eine Lösung dazu, wie wir bei anderen Dingen auch eine Lösung finden, um einfach wirklich diese Fürsorgepflicht, aber gleichzeitig aber auch Möglichkeiten zu schaffen, dass das Arbeitsumfeld, das ist ja auch ein Signal an Teammitglieder, ja, wenn ich damit nicht konstruktiv umgehe, was wäre es mit mir, wenn ich die Situation habe? Das ist immer auch ein Signal, finde ich, ans Team und deswegen ist es so wichtig, genau da eben dieses vorzuleben, wie gehen wir miteinander um.
Ja, absolut.
Und du hast jetzt das Thema Depression angesprochen, weil ich finde es gerade so als Führungskraft auch, ne, du hast auch gerade gesagt, so sehr oft ist es hektisch, wir haben unsere To-Dos, wir haben unseren Alltag, Projekte laufen, ne, und dann ist vielleicht noch Homeoffice, man sieht sich nicht jeden Tag und nur so zwischen Tür und Angel oder zwischen ein paar Chats irgendwie hin und her. Wie merke ich denn, gerade wenn sich so ein Stück weit ein Teammitglied beispielsweise distanziert, ja, vielleicht auch sozial distanziert, vielleicht nicht mehr an Team-Events mitmacht, so richtig eine gewisse Zeit, sich auch nicht mehr so nahbar ist, wie es vielleicht vorher war. Und ich finde es wirklich manchmal echt schwer zu differenzieren, ist es jemand, der sich vielleicht umorientiert, ja, der vielleicht so ein bisschen Abstand hat und innerhalb dieses typische Quiet Quitting, ne, ist ja auch ein gewisses Modewort, aber natürlich gehört das irgendwo auch mit rein in den Kontext. Oder wie merke ich, da ist wirklich was das Thema mentale Gesundheit angeht. Gibt es da vielleicht Abgrenzungen, wo ich sehr klar oder wo ich zumindest andere Fragen stellen kann?
Also erstmal so was ganz Wichtiges angesprochen, nämlich, dass wir natürlich erstmal Verhaltensänderungen bemerken. Und für die sollten wir natürlich aufmerksam sein. Und tatsächlich sind die Überlappungen im Verhalten da sehr ähnlich. Also wie wir es vielleicht bei dem Klassiker Quiet Quitting hätten. Und wie es bei Depressionen wäre, ne? Rückzug, sozialer Rückzug, weniger Redebeiträge, irgendwie generell vielleicht irgendwie abgeschlagener, müde, ne? Und einfach vielleicht nicht so engagiert wie sonst. Ne? Mhm. Das kann durchaus eine große Überlappung sein und das finde ich erstmal wichtig, dass man das auch also einfach anerkennt, als das kann man vielleicht auch einfach echt nicht so gut unterscheiden. Ich finde es einfach, egal in welchem Fall, immer wichtig, transparent in die Kommunikation zu gehen. Weil wir können irgendwann kommen wir einfach an der Grenze, wo wir nicht mehr an dem einen Verhalten noch ausmachen können, ist es jetzt eher das oder ist es eher das, sondern sprecht mit der Person. Mhm. Also bittet die einfach in einem vertrauensvollen Gespräch, in einem ruhigen Moment darum mal sprechen zu können, einfach zu sagen, hey, das und das ist mir aufgefallen, ich mache mir Sorgen um dich, ich brauche jetzt mal kurz deine Hilfe, hilf mir mal auf die Sprünge, was ist gerade los? Mhm. Und manchmal fangen dann manche schon an, was zu erzählen. Es kommt natürlich auch sehr auf das Vertrauensverhältnis an, was jetzt mit der Führungskraft dann besteht. Und was ich immer empfehle, ist auch eine spezielle Frage zu stellen, nämlich, wenn du eine Sache jetzt ändern könntest, ne, an deiner Arbeit morgen, wenn du eine loswerden könntest zum Beispiel, was wäre das? Und jetzt mal gesetzt den Fall, dass das Vertrauensverhältnis so mittelmäßig ist, ne, also nicht ganz komplett offen, aber auch nicht ganz komplett verschlossen, dann werden Menschen mit einer Depression höchstwahrscheinlich einem relativ gut sagen können, was die brauchen. Ne? Die werden sagen, es ist gerade einfach alles ein bisschen viel für mich. Irgendwie, ich brauche vielleicht einfach irgendwie mal ein bisschen anderes Aufgabenspektrum oder ein bisschen Rückzug oder ich möchte einfach gerade ein bisschen mehr von zu Hause arbeiten, weil es mir gerade gut tut. Die werden meistens sagen können, was ungefähr Sache ist. Wohingegen Menschen, die eher im Quiet-Quitting-Bereich sind, wenn jetzt so ein mittelmäßiges Vertrauensverhältnis besteht, wahrscheinlich eher so ein bisschen rumdrucksen werden. Also da wird man, es wird wahrscheinlich ein bisschen abstrakter sein und so. Das ist ein bisschen so, weiß ich jetzt irgendwie auch nicht so genau und ach ja und das Projekt und da. Also es kann gut sein, dass die dann eher so, dass man nicht so richtig an den Kern kommt, ne? Und dass die so ein bisschen um heißen Brei herumreden. Und das kann ein Indikator sein, ob es eher in die eine oder in die andere Richtung geht. Ne? Also Disclaimer, das ist jetzt natürlich nicht für alle so. Also bitte nicht über einen Kamm scheren. Aber wenn das Vertrauensverhältnis so mittelmäßig ist und vielleicht auch keine komplette Offenheit darüber besteht, dass man eigentlich keine Lust mehr hat auf die Arbeit, die man gerade so macht, dann wird eine Person, die innerlich schon gekündigt hat, höchstwahrscheinlich in so einem Gespräch nicht ganz Butter bei die Fische machen, sondern eher so ein bisschen zurückhaltend sein.
Ein bisschen drucksen und ja, alles gut, nee, ach, geht schon wieder oder
ja,
so.
Ja, oder ach, zu Hause gerade viel los. Ja.
So, ne? Genau, ein bisschen ablenken. Das ist eine super. Also und das Thema Fragen ist ja eine super Frage. Habe ich mir auf jeden Fall schon mal abgespeichert. Wenn nicht, hole ich sie mir aus dem Podcast direkt wieder raus, weil die so gut auch in anderen Situationen, gerade wenn ich merke, da ist irgendwas los und wir kommen nicht zueinander, total gut hilft. Cool, mega. Vielleicht nochmal ein anderes Beispiel. Da wird auch immer manchmal ein bisschen, sagen wir es mal so, vielleicht das Wort zu häufig auch benutzt, ja. Also gerade das Thema so Narzissmus im Team, ja, das kann manchmal eine Führungskraft sein, es kann aber auch ein Teammitglied sein. Was empfiehlst du? Weil wir haben ja vorhin auch gerade darüber gesprochen, oder du hast es auch nochmal angesprochen, die Bedingungen, Arbeitsbedingungen, ja. Was empfiehlst du, wenn ich als Führungskraft beispielsweise das Gefühl habe, hier habe ich jemanden, der hat narzisstische Züge oder zu starke egoistische Züge. Ich will es nicht gleich in die Kategorie Narzissmus bringen, aber was empfiehlst du da, um dann auch wieder das Team wiederum zu schützen, dass man sich weiterhin wohlfühlt und nicht benachteiligt fühlt oder einfach?
Ja, also erstmal natürlich eine schwierige Situation, ne? Also weil alle Menschen, die schon mal mit sehr egozentrischen Menschen gearbeitet haben oder eben womöglich sogar mit pathologisch narzisstischen Menschen, Narzissmus ist ja etwas, was wir alle in uns haben, aber halt so unterschiedlichem Grad, die wissen, dass das sehr schwierig sein kann, zu Recht, ne? Und sehr narzisstisch ausgeprägte Menschen, die manipulieren ja vor allen Dingen sehr, sehr viel. Ne? Also, dass sie zum Beispiel andere Menschen zu etwas bringen, was sie eigentlich so aus ihrem Antrieb heraus nicht machen würden, was irgendwie ihnen dann zugutekommt, ne? Oder irgendwie in ihre Gunst so reinspielen. Ne? Oder wo man das Gefühl hat, da werden vielleicht auch Teammitglieder gegeneinander ausgespielt, so solche Spielereien im Team. Das ist gar nicht unbedingt immer bewusst. Ne? Also, ich habe zum Beispiel eine Podcast-Aufnahme gemacht über toxische Verhaltensweisen im Team und die wenigsten machen das, weil sie das unbedingt machen wollen. Es passiert nie nie aus einem bewussten Antrieb, ne, sondern eher aus diesem unbewussten Antrieb sozusagen, sich selbst und seine eigene, sein Selbstwert zu schützen am Ende. Darum geht es ja eigentlich oft. Ne? Genau so. Was macht man jetzt? Manipulation und auch gerade Narzissmus lebt ganz besonders von Intransparenz. Ne? Also, dass eben diese verdeckten Spielchen so im Hintergrund gemacht werden und man immer sich irgendwie plötzlich in so einer Situation versieht, wo man denkt so, hä, eigentlich wollte ich das so überhaupt nicht. Oder hä, warum hat er das jetzt sozusagen wieder mit mir gemacht? Und eigentlich, ne, war ich für mich total wehrlos gefühlt. Und das, was man unbedingt dann machen muss, ist diese Spielchen und die Manipulation und diese Verhaltensweisen aufzudecken, erstmal transparent zu machen. Gar nicht in einem Vorwurfsfall, in einem Vorwurfston, sondern dass man sich die Person einfach mal zur Seite nimmt und sagt, hey, ne, das und das beobachte ich, ne, und die Auswirkungen hat das in meiner Wahrnehmung, erstmal ganz vielen Ich-Botschaften bleiben. Ich würde mir wünschen, dass ich das und das sozusagen von dir erwarten kann oder dass du dieses und dieses Verhalten an den Tag trägst. Ne? Also ganz klassische Feedbackschleife im Grunde, Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Ne? Wunsch, ja. Das nehme ich wahr. Das, so wirkt das auf mich, so wirkt das vielleicht auch emotional auf mich, ne, dass ich mich vielleicht aufgeschmissen fühle oder dass ich mich verwirrt fühle oder dass es mich ärgerlich macht oder traurig macht und dann den Wunsch dahinter formulieren. Erstmal das. Ja, weil wenn man dann zu sehr ins Fordern geht, dann kann es auch sein, dass die Person dann schnell dicht macht, ne, weil das ja quasi ein Angriff ist auf die Person, wird dann so wahrgenommen als, okay, die greift mich jetzt an und jetzt muss ich mich verteidigen und das möchte man natürlich nicht als Person mit narzisstischen Zügen. Da möchte man nicht, dass man an einem selber was falsch ist, sondern man wehrt das dann ganz stark ab. Das heißt, als Gegenüber, als Führungskraft würde ich immer empfehlen, da ganz stark erstmal nur in dieser Wunschform, in der Ich-Botschaft zu bleiben. Das und das würde ich mir von dir wünschen. Und hey, jetzt habe ich mal einen Vorschlag an dich. Wenn mir das wieder auffällt, ne, weil das jetzt scheinbar öfter vorgekommen ist und ich einfach dafür sorgen möchte, dass wir im Team gemeinsam wirklich eine gute Arbeitsatmosphäre haben, können wir irgendeine Art von Signal oder eine Rückmeldung vereinbaren, dass ich dir das nächste Mal das relativ schnell rückmelden kann, wenn sowas wieder vorkommt, ne? Dass man eben nicht erst warten muss für 2-3 Monate, bis sich diese ganzen Ereignisse kumulieren und man dann dieses Gespräch führen muss, was für alle Beteiligten blöd ist, sondern schon relativ schnell eine Rückmeldung geben kann. Ne? Und dadurch vielleicht auch nochmal schneller der Person spiegeln kann, hey, jetzt, ne, hier war gerade wieder so eine Situation, nie vor allen anderen, ne, weil das extrem schambehaftet sein kann. Das ist auch immer ein bisschen kritisch dann. Also eher dann wirklich in einem kleinen Rahmen selber nochmal kurz im Chat oder im persönlichen Gespräch nochmal sagen, hey, ne, wir hatten das und das vereinbart. Genau darauf komme ich jetzt zurück, weil ich dir gerne rückmelden möchte, dass das und das gerade passiert ist und ich mir wünschen würde, dass die Situation eben so und so eher verläuft oder ne, ich... genau, wie sie und die Verhaltensregeln bei uns im Team haben. Das ist jetzt gerade erstmal sehr abstrakt gesprochen, aber ich glaube, der Kern dahinter ist, ne, dass also eine Intransparenz auf jeden Fall aufzudecken und zu versuchen, so schnell es geht, eine Rückmeldung zu geben, ne, um diese Schleife zu unterbrechen.
Ja, natürlich, ich will es damit jetzt auch nicht einfacher reden, als es ist. Ja, die Situationen sind herausfordernd, zwischenmenschlich ist immer, ne, da machen wir uns immer mehr oder viele Gedanken, aber grundsätzlich so, wenn ich dich jetzt richtig verstanden, sind es ja im Prinzip Prinzipien, die ich im Leadership verfolge. Transparenz sorgen, Gleichbehandlung und auch Fairness untereinander sicherstellen und gleichzeitig aber immer ASAP, as soon as possible, wirklich tatsächlich die Dinge auch ansprechen, die ich selbst wahrnehme und ich merke, dass das tut entweder uns zwei nicht gut in unserer Beziehung oder dem gesamten Team nicht gut, sodass ich eigentlich immer eine ähnliche Schematik habe, wenn es um Themen geht, die einfach im Moment gerade uns im Raum stehen, ja, und sie dann anzusprechen. Ja, cool, danke, dass du es geteilt hast, ja. Jetzt bist du Autorin, ja? Also ich meine, du hast schon viele, glaube ich, auch Gastbeiträge und so weiter veröffentlicht, aber ist jetzt nochmal ein neuer Meilenstein dazu gekommen und zwar bist du Buchautorin und erstmal die dicksten Glückwünsche, also danke. große Faszination, ich finde es so cool und möchte auch da einfach gern mal, weil das entsteht ja meist auch wirklich, so vermute ich es mal, ich unterstelle dir es mal, aber du kannst es gleich korrigieren, aus einem Wunsch heraus noch mehr Menschen auch zu erreichen und vor allen Dingen mit dem Thema aufzuklären und den Zugang darüber auch einfach zu erweitern. Gab es irgendeinen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, jetzt schreibe ich ein Buch, es ist soweit, mir reicht's oder wie auch immer es gewesen ist?
Ja, also ich veröffentliche ja wirklich schon lange Beiträge auf LinkedIn und was ich da immer wieder gemerkt habe, ist, der Platz ist mir einfach zu kurz. Und es ist natürlich immer nur, du nickst auch, genau. Ne? Und es ist natürlich auch eine Kunst, manchmal zu sagen, hey, ich möchte mich heute auf diesen Aspekt irgendwie konzentrieren oder das möchte ich heute vorheben. Aber das Buch hat mir einfach die Möglichkeit gegeben, diese ganzen Erfahrungen, all die Expertise, die ganzen Tools, die ganzen Praxisbeispiele, alles mal an einem Ort zu sammeln. Und das war für mich auch ein richtig schöner Prozess, muss ich sagen. Ich bin immer, wenn ich geschrieben habe, aus meinem Zimmer rausgekommen und habe immer zu meinem Partner mich mal gerannt und gesagt, oh, ich liebe es so zu schreiben.
Wow. Wow.
Weil es mir einfach so viel Spaß gemacht hat. Und ich so richtig gemerkt habe, ne, wie sehr es einfach mein Herzensthema ist und was sich auch alles inzwischen angesammelt hat an Erfahrungswerten. Und es ist ja nicht nur, dass ich da meine Erfahrungswerte und Tools und Tipps reingepackt habe, sondern es auch ganz viele tolle Gastautoren gibt. Ne? Also wir haben zum Teil ganz berührende Geschichten, persönliche Geschichten, Mental Health Geschichten von Menschen, die ihre Story erzählen, ne? Und wie, warum sie zum Beispiel nach einem Burnout zurück in ihren vorherigen Job gegangen sind. Gar nicht mal so gewöhnlich, weil einfach viele ja oft sagen, ah nee, dann gehe ich und ich suche mir lieber ein anderes Umfeld. Aber es gibt ja auch zum Beispiel solche, ne, die sagen, natürlich, ich gehe trotzdem zu meinem alten Arbeitgeber zurück, aber wie sorge ich denn da dafür, dass ich nicht wieder da rein rutsche? Ne, zum Beispiel dazu gibt es eine Geschichte. Ne? Oder auch ExpertInnen, die ihre ganz spezielle Expertise zu bestimmten Themen teilen, ne? Wie zum Beispiel, wie man mit inneren Antreibern umgeht, ne? Wie man ein gesundes Maß zu High Performance bekommen kann. Das sind ja ganz viele Themen, die uns einfach in der Arbeitswelt umtreiben, wo es mir auch wichtig war, dass nicht nur ich meinen Input reingebe, sondern es gibt so viele tolle ExpertInnen da draußen, dass die auch so im demokratischen Sinne auch ihren Teil dort beitragen können. Und es ist wirklich ein ganz tolles Werk geworden. Ich habe heute gelesen, es ist die moderne Mental Health Bibel mit ganz vielen Praxistipps. Das fand ich eine sehr schöne Beschreibung.
Sehr gut. Dann erübrigt sich meine nächste Frage, an wen ist es? Alle. So, also gut. Aber vielleicht kannst du es mal so ein bisschen, wir uns hören ja hauptsächlich weibliche Führungskräfte oder Frauen, die sich für Führung interessieren, zu. Also gerade, zum einen haben wir vorhin über das Thema auch, was ist wichtig, wenn ich Führungskraft bin, auch in Rücksicht auf mein Team, wie kann ich das gut gestalten? Gleichzeitig kann ich aber auch Betroffene sein, ja. Ist das Buch auch dann was oder ergänzt es sich so, dass ich einfach ein Grundverständnis sowohl für mich als auch fürs Team habe? Okay, du nickst.
Ja, auf jeden Fall, genau. Also um dich mal so ein bisschen durchzuführen, es ist auf jeden Fall ein Buch für alle, die Lust haben, sich mehr mit dem Thema Mental Health am Arbeitsplatz auseinanderzusetzen. So, ob du jetzt Einzelperson bist im Team, ne, oder ob du vielleicht Führungskraft bist oder ob du vielleicht im betrieblichen Gesundheitsmanagement sitzt, weil, wie du auch gesagt hast, nur weil du diese Rolle hast bei der Arbeit, kann es ja trotzdem auch sein, dass du selber auch betroffen bist und dass du selber einfach sagst, für mich ein wichtiges Thema, ne, selbst wenn ich nicht in dieser Rolle wäre. Und genau deshalb ist das Buch eben auch wirklich für ein breites Publikum geschrieben. Und es führt einen so ein Stück weit durch, dass man am Anfang so ein bisschen erstmal guckt, okay, ne, wie kann ich einfach selber vielleicht meine Belastungsanzeichen besser kennenlernen? Wie kann ich vielleicht auch im Unternehmen da Strukturen zurückgreifen, die mir helfen in dem Moment, ne, was gibt es da eigentlich, um auch Belastungen vorzubeugen und auch natürlich die Unternehmensverantwortung auch dahinter nochmal klar macht. Und dann gehe ich auch ein Stück weit so in die Teams rein und gucke, okay, wie können wir es beim Team besprechbarer machen? Wie kann es hier ein Thema werden, was offen thematisiert wird? Und bespreche eben auch das Thema Führung. Ne? Das ist natürlich jetzt vielleicht hier nochmal besonders relevant. Das Führungskapitel ist tatsächlich auch das größte Kapitel in meinem Buch, also das umfangreichste, aus gutem Grund, finde ich. Ja, weil Führung natürlich zum einen Selbstführung ist, aber einfach auch ganz viel Führung im Team. Und ist mir darin sehr wichtig war, zu sagen, okay, Führung bedeutet natürlich, dass wir unsere Teammitglieder in ihrer mentalen Gesundheit unterstützen und sie fördern. Aber Führung bedeutet im Kontext mentaler Gesundheit auch oft, dass wir das nach oben fordern. Mhm. Ne? Also weil die Mitarbeitenden haben oft gar nicht so einen großen Hebel, wie die Führungskräfte haben, wenn es darum geht, mentale Gesundheit strukturell im Unternehmen zu verankern. Ne? Vielleicht dafür Ressourcen freizumachen, wie Zeit, Geld, ne, Personal, alles Mögliche. Und wenn da die Mitarbeitenden kommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit oft sehr gering, dass sie diese Ressourcen bekommen. Wenn aber die Führungskraft sich dafür einsetzt und eine Fürsprecherin ist für dieses Thema, ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass die den kurzen Hebel in die nächsthöheren Etagen hat, um das Thema stärker zu verankern in der Unternehmenskultur. Und deswegen finde ich gerade beim Thema Führung geht die Verantwortung so in beide Richtungen. Ne? Nicht nur ins Team hinein, sondern eben auch in die nächsthöheren Ebenen und natürlich auch gegenüber sich selbst. Ne? Mhm. Also wir alle können halt potenziell auch Betroffene sein und deswegen ist es ja klar, dass wir auch bei uns selbst anfangen müssen.
Mhm. Und das nochmal, das hast du vorhin auch schon mal gesagt, aber ich möchte es euch nochmal unterstreichen, diesen Punkt, ich muss mir das jetzt nicht alles aufladen, ich muss nur Wege finden, quasi wie ich vielleicht auch mir Support, und es kann zum einen externer Support sein, den du vorhin angesprochen hast, gleichzeitig kann es natürlich aber auch einfach das System sein, in dem wir sind, da vielleicht Änderungen anzuschieben, was ich dann eben in andere Ebenen vielleicht auch trage, und nicht immer mir selber Sorgen machen, na jetzt muss ich mich auch noch um die mentale Gesundheit, das so, ne, sondern wie können wir im System dafür gesamtheitlich auch sorgen. Natürlich bin ich trotzdem in meinem Mikrokosmos dafür Lead, gleichzeitig aber auch zu gucken, wie kann das System mich unterstützen, dass ich das auch wirklich leben kann und umsetzen kann. Ja.
Und viele Berührungsängste oder auch so diese Ablehnung dem Thema gegenüber passieren ja auch, weil man sich einfach unsicher damit fühlt. Mhm. Also gar nicht unbedingt, wenn man sagt, das hat am Arbeitsplatz nicht zu suchen, sondern eher, wenn man sagt, ich weiß überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll, wie ich das angehen soll, woran ich da überhaupt was erkenne, wie ich in ein Gespräch gehe, was wir überhaupt haben, ich weiß es einfach nicht. Und deswegen geht es darum, die Kompetenz zu fördern, diese Mental Health Skills, die Kompetenz, dass ich weiß, ich sitze hier sicher im Sattel, ich weiß genau, was ich tun kann, ich weiß genau, wo meine Grenzen auch liegen, und ich bin in der Lage, solche Gespräche empathisch, aber trotzdem in einer Klarheit zu führen. Und das ist ein ganz entscheidender Unterschied, ne?
Weil es auch, ja, das sind auch vor allen Dingen die wichtigen Momente, also ne, es gibt natürlich viele wichtige Momente, aber ich finde, es sind so die wichtigen Momente, wo ich auch einen ganz anderen Bezug zum Team dadurch habe, weil ich es eben nicht ignoriere, weil ich es empathisch, aber trotzdem mit Klarheit anspreche, weil ich die Dinge einfach angehe und gerade in solchen Momenten, wenn es zwischenmenschlich oder überhaupt, wenn es einfach sich eine Dynamik entstanden ist, die einfach uns nicht gut tut, ich finde, da zählt vor allen Dingen ja in vielen Momenten Führung und hinterlässt dann auch einen bleibenden Eindruck, noch viel stärker als im anderen Alltag, wenn ich jetzt einfach so ein Meeting halte. Ja. Deswegen ist das, finde ich, auch so ein großer Bereich, wo wir gar nicht unbedingt dem Perfektionismus nachstreben müssen, so jetzt, das muss ich jetzt ganz perfekt machen, sondern vor allen Dingen uns bewusst sind, wir schaffen einen Rahmen und schieben es an oder sprechen es an, und da dürfen wir auch Fehler machen bei. Hauptsache, auf jeden wir Fall. Ignorieren es nicht. Ja.
Genau, ja, das ich glaube, das Schlimmste, was man tun kann, ist nichts zu tun. Ja. Ne? Gibt auch Untersuchungen, die zeigen, dass Führungskräfte einen größeren Einfluss auf uns haben, auf unsere mentale Gesundheit haben, als unsere Partnerin, unser Partner oder unsere Therapeutin, unser Therapeut. Also wirklich immens groß. Ja. Und wenn man mal überlegt, was das an Fußspuren hinterlässt, so dann erschließt es sich ja ganz von selbst, dass wir uns dem Thema mentale Gesundheit als Führungskräfte annehmen müssen. Ja. Also die Frage ist nicht, warum, sondern warum nicht? Also gib mir ein Argument, warum wir das nicht tun sollten. Es gibt für mich keins, ne?
Ja, voll wichtig, total. Danke, Eva. Ich möchte gerne mal wissen, so ist natürlich immer so ein bisschen, ja, das ist sehr individuell, aber gibt es so ein Lieblingstool, wo du sagst, das sollte jeder zumindest mal ausprobieren in Sachen mentale Gesundheit? Ich weiß nicht, oder irgendeine Technik oder irgendwas, wo du sagst, das wird unterschätzt. Gibt es irgendwas, wo du sagst, probiert das bitte mal aus?
Ja, also etwas, was definitiv sehr unterschätzt wird, ist die Kraft vom sozialen Netz und von Menschen, die uns nahestehen. Und das merke ich immer wieder, auch wenn ich nach meinen Top-Tipps gefragt werde, bist immer einer meiner ersten, umgib dich mit Menschen, die dir gut tun. Und gerade als Führungskraft sorg dafür, dass du natürlich nicht nur im privaten Umfeld Menschen hast, die dir gut tun, sondern sorge dafür, dass du einen Regenschirm hast. Wenn du viel den Regenschirm über andere hältst, ne, über deine Mitarbeitenden, und wenn du von denen ganz viel abprallen lässt sozusagen, ne, also abprasseln und lässt und die vor dem Regen schützt, der so jeden Tag da so reinkommt, brauchst du selber auch einen Regenschirm. Da brauchst du einen Coach, eine Psychologin, eine Beraterin, irgendjemand, wo du dich auch deinen Themen widmen kannst, wo jemand für dich da ist, wenn du viel für andere da bist. Ne? Und das wird extrem unterschätzt, was das eigentlich ausmacht, diesen Safe Space zu haben mit einer externen Person in irgendeiner Form. Natürlich auch sonst noch im privaten Umfeld, ne? Einfach mit Menschen sich zu umgeben, die einem gut tun. Das soziale Netz und auch die Verbindung, die wir haben, ist auch nachweislich wirklich der größte, festeste beste Resilienzfaktor, den wir haben. Also wenn wir uns irgendwie vor Stress und Krisen schützen wollen, wenn wir besser damit umgehen wollen und auch zufriedener durchs Leben gehen wollen, dann sind es wirklich am Ende die Verbindungen. Und ich glaube auch gerade im Bereich von Frauen in Führung können wir uns das echt nochmal als auch eine Stärke klar machen. Mhm. Ne? Also dass Kollaboration, Verbindung, Netzwerke, das sind unsere Stärken. Mhm. Das ist das, was wir richtig gut können. Mhm. Ne? Und genau auf die sollten wir eigentlich zurückgreifen. Starke Netzwerke zu haben, Menschen, MentorInnen, UnterstützerInnen, SparringspartnerInnen, die uns unterstützen in dem, was wir tun und die uns Energie geben und keine Energievampire sind, die uns aussaugen, sondern die uns ganz viel Energie geben.
Ja. Voll wichtig, das auch für sich immer wieder parat zu haben, ja. Mhm. Weil wir manches einfach auch nicht ändern können. Gerade im Arbeitskontext haben wir natürlich immer mal Energievampire dabei, die wir gar nicht unbedingt ändern können. Aber da noch mehr den Shift zu bekommen zu den Menschen, die mir gut tun und gleichzeitig diese, vor allem diese externen Support, finde ich so, so wichtig, weil es uns einfach nochmal hilft, wirklich nochmal den Blick auf uns selbst nochmal anders zu haben und auf das Setting, voll gut.
Und auch wirklich, da vielleicht nochmal eine eigene Geschichte, ne? Also ich habe selber auch eine Therapie gemacht und ich bin selber Psychotherapeutin. Mhm. Das heißt, ich wusste ja wirklich, was mich da eigentlich erwartet. Also ich wusste, wenn ich da anrufe, ist das und das der Ablauf. Ich habe das selber auf der anderen Seite des Stuhls, habe ich es einfach ganz oft gemacht. So, und ich kenne diese Hürde, wo man selber innerlich immer noch denkt mit diesem inneren Anspruch, ach, so schlimm ist es doch nicht. Ah, brauche ich das wirklich? Ah, sollte ich jetzt wirklich anrufen? Ach, ich weiß nicht. Ne? Und das zu überwinden und wirklich zu sagen, alleine wenn du schon darüber nachdenkst, dass Support vielleicht gut wäre, dann ist der Zeitpunkt schon längst gekommen. Also das ist das beste Frühwarnzeichen, das du eigentlich haben kannst, wenn du darüber nachdenkst, dass du dir vielleicht Unterstützung suchen solltest, dass es ein bisschen viel ist, dass das nächste Projekt vielleicht doch ein bisschen zu ambitioniert war. Dann ist dieser Überlastungskipppunkt schon längst gekommen und dann ist genau dieser Punkt schon da, wo du auf jeden Fall die Hilfe holen solltest. Mhm. Und was habe ich gemacht? Ich saß dann immer zu Hause und habe dann so die Nummer gewählt und habe ich mein Handy wieder weggelegt und dachte, nee, jetzt doch nicht. Dann habe ich wieder die Nummer gewählt, habe ich mein Handy wieder weggelegt. So, und dann habe ich wieder die Nummer gewählt, habe mir schon innerlich so im Kopf zusammengestellt, was ich sage, weil meistens geht ja der Anrufbeantworter dran. Ne? So, und ich dann wieder Nummer gewählt, alle meine Sätze im Kopf, okay, Hörer, alles klar, es tutet so. Und was passierte? Es ging nicht der Anrufbeantworter dran, sondern meine Therapeutin ging dran. Also, na, die dann ja. Meine Therapeutin wurde, das wusste sie ja damals noch nicht. So, und ich war natürlich am Telefon so, hallo? Und alle meine Sätze, die ich mir vorher zurechtgelegt hatte, waren einfach sofort passé. Und ich habe trotz meiner zusammengestammelten Sätze dann das trotzdem ein gutes Telefonat zum Glück mit ihr gehabt, ne, und dann den Platz auch bekommen, zum Glück, um bei ihr Therapie machen zu können. Aber was ich damit sagen will, diese innere Hürde ist so groß, selbst für Menschen wie mich, die eigentlich wissen, ne, was sie erwarten. Was sie erwartet, so, sorry. Und das zu überwinden, das ist eigentlich das Schwierigste. Ich bin so froh, dass ich das gemacht habe und ich bereue es so sehr, dass ich es nicht schon viel früher gemacht habe. Ne? Also wenn hier irgendjemand zuhört, der sich denkt, oh, ich weiß nicht ganz genau, ob der Zeitpunkt für mich da ist, glaub mir, der Zeitpunkt ist da und diese initiale Hürde, den Mut zusammenzunehmen, zu sagen, doch, ich melde mich, das ist eigentlich, das ist das Größte, das ist das Schwierigste daran. Danach wird alles eigentlich besser. Ne? Und da möchte ich echt nochmal Mut zusprechen, dass zum einen ihr damit nicht alleine seid, wenn ihr Zweifel habt und zum anderen es unbedingt machen solltet, wenn es irgendwo schon mal im Hinterkopf irgendwo hinterlegt ist, dass man denkt, ah, vielleicht wäre es gut. Ja, dann ist es gut.
Ja, ich glaube auch eine wichtige Message insgesamt, ne? Wenn ich das Gefühl habe, ich brauche Hilfe, dann dürfen wir es ernst nehmen, ja, und nicht uns selber dann im Weg stehen und es nicht tun. Gilt auch für so viele andere Bereiche, aber da natürlich nochmal umso wichtiger. Hm. Danke, dass du deine eigene Geschichte dazu auch teilst, weil gerade das macht es für mich auch nochmal klar, wie oft wir uns selber auch natürlich in anderen Bereichen im Weg stehen, obwohl wir eigentlich wissen, wie die Prozesse sind, ja, und dann total verkopft sind. Und dabei ist es so schade, anstatt, wie du sagst, es ist so wichtig, das dann trotzdem zu verfolgen. Vielen Dank, ja. Ich habe nochmal so drei letzte Fragen an dich, Eva, persönlich, weil ich es immer spannend finde, so ein bisschen, wenigstens ein bisschen die Möglichkeit, über die persönliche Eva zu erfahren. Wenngleich wir ja gerade eine wertvolle Geschichte auch gerade hatten. Was ist so dein Lieblingsort zum Arbeiten? Gerade auch vielleicht im Kontext von mentaler Gesundheit.
Es ist jetzt wahrscheinlich total langweilig, wollte ich gerade sagen, aber ich arbeite einfach so gerne von zu Hause. Mhm. Ich hätte das niemals gedacht. Also ich war früher so eine Person, ich habe immer auch, als ich noch studiert hatte, immer in der Bibliothek. Ich konnte das nie zu Hause machen, weil ich wusste, dann rödel ich irgendwie hier lauter Sachen rum, aber eigentlich mache ich nicht das, was ich eigentlich machen will. Und dann kam Covid und irgendwie hat man sich dann so damit arrangiert, ne? Und dann wurde das plötzlich irgendwie so total normal und inzwischen kann ich es mir nicht besser wünschen. Also zum einen auch wegen meines Setups hier, ich habe hier einfach einen großen Bildschirm, ne? Und mein technisches Setup ist so, wie ich es einfach brauche. Ich habe eine sehr gute Kaffeemaschine und ich liebe es einfach, von zu Hause zu arbeiten. Ich bin manchmal so richtiger Heimscheißer. Es ist einfach schön, zu Hause zu sein.
Kann ich total unterschreiben, ja.
Wahnsinn. Genau, ja.
Cool, cool. Dein letztes Buch, was du gelesen hast. Jetzt vielleicht im Sommer oder so.
Ja.
Dein eigenes wahrscheinlich.
Ja, also das habe ich natürlich sehr oft gelesen. Genau. Und auch blätter ich auch gerade immer wieder durch. Mhm. Ich muss auch sagen, ich entdecke da drin auch immer wieder Sachen. Da dachte ich, ach krass, das habe ich ja geschrieben. Das vergisst man dann natürlich manchmal so in diesem ganzen Prozess so ein bisschen. Aber zurück zu deiner Frage, was habe ich als letztes gelesen? Es war in meinem Urlaub und da habe ich den Roman gelesen, Alte Sorten von Ewald Ahrens. Das war ein ganz schönes Buch tatsächlich, wo auch zwei Frauen aufeinandertreffen, unterschiedliches Alter, ganz unterschiedliches Naturell und sich trotz sehr viel Reibereien und irgendwie so den Eigenheiten der jeweils einen Frau oder ihrer jeweiligen Eigenheiten irgendwie so anfreunden und eine ganz intensive und tolle Beziehung irgendwie zueinander, also nicht romantisch, sondern einfach eine Beziehung zueinander entwickeln. Mhm. Und das war ein sehr schönes Buch. Ich lese aber generell auch gerne Romane. Ich bin nicht ganz so sehr der Sachbuchtyp. Ich mag einfach gerne Geschichten zu lesen, vor allen Dingen im Urlaub.
Ja, voll gut, voll gut. Schön, ich finde es immer inspirierend, da immer Einblicke zu bekommen. Und eine Sache, die dich sofort entspannt.
Ich saß neulich, im Tonstudio für eine Aufnahme. Ich darf noch nicht sagen, wofür, aber genau, something's coming. aber da habe ich auch, weil ich so aufgeregt war, habe ich gefragt, ob wir eine achtsame Minute machen können. Einfach ganz kurz eine Minute, so eine Mini-Meditation. Und dann habe ich, um mich so ein bisschen zu entspannen und runterzukommen, habe ich meine Augen zugemacht und dann habe ich mir vorgestellt, wie ich eine Umarmung von meinem Partner bekomme und einfach ganz, ganz dicht in seinen Armen liege. Und das ist etwas, was mich sofort entspannt und mir sehr, sehr gut tut. Habe ich auch total gemerkt, wie so mein Herz direkt ein bisschen langsamer wurde und so ein warmes, wohliges Gefühl gibt. Also das ist etwas, was mir richtig gut tut.
Die Kraft der Vision, ne? In dem Moment.
Ja, ja, wirklich.
Wow, wow, Dankeschön. Liebe Eva, herzlichen Dank. Ich könnte jetzt noch ewig, aber vielleicht haben wir noch mal ein andermal die Möglichkeit, da anzudocken. Ich danke dir sehr, dass du zu Gast warst im Podcast und wünsche dir alles Gute. Wir packen alle möglichen relevanten Links in die Shownotes. Folgt dir unbedingt mindestens auf LinkedIn, gern auch, glaube ich, auch ein bisschen bist du auf Instagram, aber ich glaube mehr auf LinkedIn. Und da gibt es ganz viele Impulse. Und das Buch
verlinken
packen wir auch nochmal auf jeden Fall in die Shownotes. Ganz, ganz herzlichen Dank, Eva.
Danke dir, Christine.
Vielen Dank, dass du heute bei Female Leadership on Air dabei warst. Wenn du diese Episode inspirierend und hilfreich fandest, hinterlasse unbedingt eine positive Bewertung, abonniere den Podcast und teile ihn mit Freundinnen oder Kollegen. Bis zur nächsten Folge.